Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Wochenende machte eine zunächst als Studie wahrgenommene Befragung Furore auf Social Media, auf Online-Seiten großer Medien und in Nachrichtensendungen. Die NGO Plan International hatte sie veröffentlicht unter dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Und wie die ticken sollen, das scheint auf den ersten Blick sensationell und wurde auch so berichtet. MDR aktuell etwa textete, ein Drittel der Männer findet Gewalt gegen Frau akzeptabel. Spiegel Online schrieb, jeder dritte junge Mann befürwortet Gewalt gegen Frauen. Meine Kollegin Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion hatte sofort ein Störgefühl. Wieso?
Ich habe das schon morgens direkt im Radio gehört bei einem Sender und direkt gedacht, aha, was ist denn das für eine Studie? So eine hohe Zahl, so viele. Jeder dritte Mann sagt das zwischen 18 und 35, dass es okay ist, wenn ihm im Streit mit der Partnerin die Hand ausrutscht. Und da kriegt man als Wissenschaftsjournalistin direkt so einen Fragenkatalog im Kopf. Aha, was für eine repräsentativ, wer wurde hier wie befragt, wie waren denn die Fragen formuliert, wie viele Antwortmöglichkeiten hatten diejenigen und wurden vielleicht auch Frauen parallel befragt, um so zu schauen, wie ist denn das Gesamtsetting bei diesem Thema. Und ja, damit bin ich dann im Kopf weitergegangen und habe dann auch mal geguckt und habe dann festgestellt, diese Studie selbst konnte man gar nicht nachlesen. Das fehlte und darauf wiesen auch schon in der Diskussion, die es unter Wissenschaftsjournalistinnen dann bei Twitter auch schnell gibt, wies da auch direkt jemand darauf hin, dass es das nicht gab. Und ja, ich glaube gegen 13 Uhr ungefähr war dann auch die Studie online und dann konnte man da nachlesen. Und das hat sich dann auch bestätigt, meine Fragezeichen, die ich hatte, dass das eben nicht so ist, wie man denken könnte, wenn man hört repräsentativ. Also man denkt, steht wirklich für alle in Deutschland.
Nun war ja ganz oft bis jetzt auch von einer Studie die Rede, dann aber, wenn man es genau liest, ist es eigentlich eine Befragung. Was ist denn der Unterschied?
Ja, also ich würde sagen, wie man sein Kind benennt. Also so rein wissenschaftlich die Perspektive, da ist eine Befragung eine Untersuchungsmethode und die Studie dann das Gesamtpaket, aber in einer Studie kann auch nur eine Befragung drin sein, die man dann auswertet. Also Studie ist sicherlich der Begriff, der größer und besser klingt und wenn man den verwendet, dann trägt man letztlich dann auch dazu bei, dass so eine Sache größer und offizieller klingt. Ja, und dann ist es eben wichtig, wenn man jetzt eine Befragung hat, vielleicht ist das besser oder eine Umfrage, dann zu gucken, was war das denn für eine? Also wie jetzt zum Beispiel hier eine Online-Umfrage beauftragt bei einem, ich würde sagen, eher kleineren Institut, wo man bis jetzt noch nicht so genau nachlesen kann oder gestern auch nicht nachlesen konnte, wie genau war das aufgesetzt. Also wer wurde da über Alter, Wohnort und Schulabschluss hinaus repräsentativ befragt? War das vielleicht nur ein bestimmtes Milieu? Das kann nämlich auch passieren. Und haben die Leute vielleicht sogar Geld dafür bekommen?
Wieso schaffen es denn solche Befragungen so oft in die Medien? Und kann man da was ausmachen, wann sowas passiert?
Also sie schaffen es immer wieder in die Medien, ja, und das wird auch immer wieder diskutiert und immer wieder bekommen Menschen dann auch Bauchschmerzen und ich finde es super, dass da jetzt mal ein bisschen größere Augenmerk draufgelegt wird, denn dann kann man gucken, was sind denn die Rahmenbedingungen, wenn so etwas passiert. Ich selbst war, bevor ich jetzt im Wissenschaftsjournalismus angefangen habe zu arbeiten, ja auch lange Nachrichtenjournalistin und so aufgrund der eigenen Erfahrung und dann dem Beobachten und auch dem Beschäftigen wissenschaftlich mit dem Thema kann man eben schon verschiedene Risikofelder ausmachen. Also dazu gehört das Hamsterrad Journalismus, dass eben unter sehr großem Stress oft auch gearbeitet wird, dass Redaktionen am Wochenende dünner besetzt sind, dass bestimmte Themen, wenn man sie denn aufgreift, schon erwartbar mehr Aufmerksamkeit erzeugen und dass natürlich eigentlich kein Medium ein Interesse daran hat, bei wichtigen Themen hinterherzustehen. Und dadurch kann dann eine Gemengelage entstehen, in der der Druck in einer Redaktion größer oder kleiner wird. Und wenn man jetzt Journalistinnen und Journalisten fragen würde, wie sieht das denn aus? Da ist eine Online-Umfrage, die ihr nicht selber als Quelle habt, wird wahrscheinlich jeder sagen und jede, nee, klar, ich brauche erst die Quelle, ich muss erst mal gucken, ich frage erst mal vielleicht wen und mache das nicht. Und dann kommen so Situationen, wie es auch gestern war, dass Nachrichtenagenturen tatsächlich diese Vorabberichterstattung der Funke-Zeitung über diese Studie aufgegriffen hatten und in der Nacht zu Deutschland dann quasi an die deutschen Journalistinnen und Journalisten per Agentur verteilt haben. Das ist nochmal so ein kleiner Ritterschlag, wo, wenn man so ein Störgefühl hat, vielleicht auch nochmal so von der Seite kommt, aber komm, das war ja auch über eine Agentur und dann kommen die ersten Medien, die das machen und dann wird in so Redaktionen, da würde ich jetzt mal diese These aufstellen, dass das generell so ist, diskutiert, guck mal, jetzt macht es X, jetzt macht es Y, sollen wir auch, lass uns nochmal drauf gucken. Und der Druck auf dieses, die Studie liegt noch nicht vor, wird immer, immer größer und irgendwann kippt es dann. Und das ist so ein Kontext, wo diese eigentliche Regel, dass man sagt, nee, ich warte darauf, bis ich das habe, dann schon mal verworfen wird. Es gab aber auch, das muss man auch sagen, Nachrichtenagenturen, die größte in Deutschland zum Beispiel, die dpa, die, so wie ich das weiß, immer auch die Quellen verlinkt, die es gestern nicht gemacht hat.
Diese Mechanismen, die Sie jetzt erläutert haben, sind natürlich auch Einfallstor für PR, oder?
Ja, klar. Und letztlich wissen das auch alle Journalistinnen und Journalisten, dass so etwas passieren kann und dass man deswegen genau und gut prüfen muss. Dazu kann man jetzt auch sagen, es kann auch so Art doppelte PR-Fälle geben. Also, dass etwas von einer Institution, Organisation, Hilfsorganisation kommt und das dann kolportiert wird über ein Medium. Und hier hatten wir ja die Situation, dass die Funke-Zeitungen diese Umfrage vorab hatten und die dann am Wochenende vorab rausgegeben haben, weil sie heute berichten wollten. Und die Umfrage selbst, also das Material dazu, jetzt bei der Hilfsorganisation noch gar nicht verfügbar war. Also das war eine Öffentlichkeit für die Funke-Zeitung und dann auch gleich ein Forum für Plan International. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte, wo man doppelt drauf achten muss, wem gibt man Raum? Denn das Interesse ist natürlich, genannt zu werden, auch von anderen Medien, in der Berichterstattung anderer. Also wie XY berichtet heute und dann fangen alle an, auf das Thema zu kommen und das lenkt natürlich Aufmerksamkeit auf die eigene Berichterstattung. Also das ist schon ein Feld, in dem es dann wirklich immer gilt, drauf zu gucken, was ist die Grundlage.
Nun ist ja unser Gespräch davon unabhängig, ob die Ergebnisse nicht auch stimmen können. Also wir wollen das gar nicht unbedingt in Frage stellen, nur die Methoden sind eben fragwürdig. Was müssten denn Journalistinnen und Journalisten überhaupt tun, um so eine Quelle zu verifizieren, also solche Aussagen, wie da getroffen wurden?
Das Handwerkszeug anwenden. Wo ich mal sagen würde, eigentlich jede und jeder, die so die Grundlagen des Journalismus gelernt haben, hat das gelernt, dass man auf die Quelle schauen sollte und seinen Störgefühlen auch Raum bringen sollte und im Zweifel mit Kolleginnen und Kollegen beraten sollte. Und dann bei solchen Studien eben einfach erstmal zu fragen, wie ist es, was wurde da gemacht? Und dann immer auch mal zu fragen, ist das wirklich so? Also mal so die Gegenfrage zu stellen und so die Gegenprüfung zu machen und dann einfache Regeln anzuwenden. Wo haben die da befragt? Wie viele Antwortmöglichkeiten gab es? Ist es wirklich alle Männer in Deutschland in dieser Altersklasse? Das ist ja auch so ein Punkt, dass diese Schlagzeile ja transportiert, dass alle Männer in Deutschland in dieser Altersklasse diese Einstellung haben. Und wenn wir Hinweise bekommen, das war nur ein bestimmtes Milieu, ist es ja eine Zahl, die eben nicht für alle Männer steht. Das finde ich, ist dann eben auch wichtig. Das ist so, man so eine Art von Faktencheck in die Richtung zu den Nutzern hin auch schafft. Und dann braucht es für die Journalistinnen und Journalisten, die dieses Aber anmelden, Rückhalt. Also Chefs, die im Nachhinein sagen, ja, das war richtig, dass du das gemacht hast, dass du gewartet hast. Also wir wollen nicht die Ersten sein, wir wollen die Ersten und richtig sein. Da gibt es ja so einen schönen Spruch, be first but be right im Journalismus. Also sei schnell, aber achte darauf, dass es richtig ist.
Sagte Katrin Kühn, Wissenschaftsredakteurin des Deutschlandfunk. Das Gespräch mit ihr war aufgezeichnet.